So, Geschwister, einige wissen oder kennen das Thema schon von heute. Ich habe es nämlich in der Gruppe weitergegeben, in der Seelsorge Gottes. Teil 1, Teil 2, so Gott will, beim nächsten Mal. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst werden, dass Gott sich letztendlich auch sorgt um unsere Seele. Und ich glaube, die Seele ist das Entscheidende, was wir haben. Es ist nicht materielle Dinge, die können uns auch genommen werden oder die können uns auch täuschen, sage ich mal. Die können Scheingefühle wecken oder eine Scheinsicherheit geben. Das Wichtigste, das Ewige, was der Mensch hat, ist die Seele. Und das Problem ist, dass die Menschen sich so wenig um ihre Seele Sorgen machen. Die Menschen machen sich um tausend Sachen Sorgen. Ich will nicht sagen, dass das alles falsch ist. Aber sie sollten sich viel mehr Sorgen machen um ihre Seele, denn das ist die Ewigkeit. Und es ist verrückt, wie viel Zeit und Geld und Mühe sich Menschen machen für Äußerlichkeiten und wie wenig man sich Gedanken macht über seine Seele. Und Gott sieht das ganz anders. Als Gott den Menschen geschaffen hat, da war eine lebendige Seele. Die Materie in Verbindung mit den Ruach Gottes hat diese lebendige Seele hervorgehoben. Und deswegen darfst du wissen, du wirst ewig existieren, weil Gott gehaucht hat. Der Ruach Gottes in deinem Leben ist letztendlich deine ewige Existenz. Die Frage ist nur, wo du die Ewigkeit zubringst. Aber existieren tun wir alle ewig. Warum? Weil wir eine Seele haben. Und in der Seelsorge Gottes, das bedeutet letztendlich auch, dass wir viele Dinge lernen, wenn wir in die Seelsorge gehen. Ich glaube, dass wir das alle schon erfahren haben, dass Gott ein Trostspender ist. Dass er uns die Angst nimmt. Dass er unsere Stürme stellt. Dass er uns Frieden bringt. Dass er uns die Tränen trocknet. Dass er uns hilft in der Entscheidung, dass er uns Freude schenkt, dass er uns wieder Mut gibt, dass er uns immer wieder erfüllt mit seiner Liebe, dass er auch unsere Wunden heilt, vor allen Dingen, dass er uns die Schuld vergibt und dass er uns wiederherstellt. Das sind alles Begriffe, die wir, glaube ich, alle erfahren, wenn wir über das Thema nachdenken, in der Seelsorge Gottes zu sein. Wir werden heute einige Männer Gottes aus der Schrift betrachten und wir werden gucken, inwieweit sie in der Seelsorge Gottes etwas gelernt haben und was wir daraus auch lernen können. Das Erste, wir werden uns heute beschäftigen mal mit körperlicher und geistiger Erschöpfung anhand vom Propheten Elia. Ich glaube, dass körperliche und geistige Erschöpfung momentan auf dieser Erde ganz, ganz hohe Prozentzahl hat. Egal, wo du hinschaust, die Menschen sind erschöpft und kaputt. Und ich glaube, dass diese Dinge hier auch vor Christen keinen Halt machen, dass wir Überforderung haben, dass wir im Dauerstress sind, dass dadurch die Erschöpfung kommt. Dass wir alle unter Zeitdruck stehen, ist halt verrückt. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir durch moderne Erfindungen immer mehr Zeit einsparen, aber immer mehr weniger Zeit haben. Das ist eine völlige Unlogik, die aber da ist. Ja? Und das ist etwas, was auch gerade als Christen eine ganz große Gefahr ist, dass wir Leistungsdruck haben. Ja? Und es gibt viele Vorstellungen, die auch Christen haben über ihr Christsein, dass sie sich ständig auch selbst unter Druck setzen. Und ich glaube, das ist eine völlige Verdrehung vom Evangelium, denn das Evangelium ist nicht die Drohbotschaft, sondern die frohe Botschaft. Das ist ein Unterschied. Und Jesus hat für uns alles vollbracht. Und wir als Christen sollten nicht immer ständig versuchen, irgendwie aus einem Leistungsdruck etwas zu tun, dass wir sozusagen Gott zufriedenstellen wollen. Das nennt man auch Gesetzlichkeit. Sondern wir sollten aus der Gnade leben, aus seiner Fülle. Elia, den wollen wir uns gleich mal anschauen. Hier ist ein wichtiger Satz Inmitten geistlicher Wüstenzeiten beruft Gott seine Burgen. Und es ist oft im Leben so, dass diese Krisenzeit, diese geistlichen Erschöpfung, wo wir am Ende sind, wo wir kurz davor sind, vielleicht auch unserem Leben ein Ende zu machen, dass das die Wendepunkte in unserem Leben sind. Oft muss Gott uns erst total erschöpft und kaputt am Boden haben, dass wir wirklich kapitulieren und sagen, Herr, ich kann jetzt nun wirklich nicht mehr. Und dann sagt Gott, wo du nicht mehr kannst, fange ich jetzt endlich an. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir das verstehen, auch was im 1. Könige 19, 3 und 4 steht. Und als Punkt, auch die Größten im Reiche Gottes, die kennen dunkle Stunden. Also du bist nicht allein, wenn du glaubst, momentan ist alles dunkel in deinem Leben. Das haben die Propheten schon auch alle durchlebt. Ich lese uns mal 1. Könige Kapitel 19, Vers 3 und 4 vor. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba an der Südgrenze von Juda ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er, lass mich doch sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Sieh mal, es packte ihm die Angst. Damit ist es so, dass die Angst wirklich so zupackt, wie so ein Raubtier. Das kann manchmal von einer auf der anderen Sekunde kommen, dass du plötzlich überfallen wirst von Angst. Das ging Elia auch so. Es packte ihn die Angst und er wünschte den Tod herbei. Er hatte Selbstmordgedanken. Er wollte sterben. Deswegen, wenn du so umnachtet bist, dass du manchmal das Gefühl hast, es wäre besser, dass mein Leben nicht mehr da ist, dann erschreckst du dich vielleicht und sagst, das darf doch aber einem Christen nicht passieren, solche Gedanken. Einer der größten Propheten der Bibel hatte das auch. Der hat gesagt, Herr, ich will nicht mehr. Und wisst ihr, dann sagt er, Herr, ich kann nicht mehr. Der war am Ende. Und er sagt, lass mich sterben. Davor, wenn wir 1. Könige 17 lesen und 18, hat dieser Mann gewaltige Siege Gottes erlebt. Ja, er hat erlebt, wie Gott vom Himmel Feuer auf den Altar brach. Er hat gesehen, dass Gott sich bewiesen hat als der lebendige Gott. Er hat Unglaubliches erlebt mit seinem Gott. Er hatte Vertrauen zu Gott. Er grub um den Altar ein tiefes Loch und füllte eimerweise Wasser auf. Das war eigentlich unmöglich, das noch anzubrennen. Und damit wollte er letztendlich auch beweisen, mein Gott ist gewaltig. Er hatte dieses Vertrauen. Der gleiche Elia liegt ein Kapitel später am Boden unter einem Ginsterstrauch und sagt, Herr, ich möchte sterben. So ist unser Leben. Wir können von einer Konferenz kommen, wir können voll sein mit dem Herrn Jesus, ja, und wir haben total Power und alles Mögliche. Und dann kommt ein Anruf vom Arzt oder ein Anruf aus der Familie und alles ist weg. In der Konferenz noch gesungen, lobe den Herrn, meine Seele. Auf dem Weg nach Hause noch gesungen, so Herr Jesus, jetzt geht's volle Pulle nach vorne. Kaum zu Hause angekommen, kommt der graue Alltag und eine Nachricht. Haut alles geistlich in dein Leben um, was der Herr dir vielleicht groß gemacht hat. Das ist unser Leben. Und das kannte Elia auch. Und wisst ihr, diese dunklen Stunden, die können manchmal auch ganz schön lange dauern. Das Zweite. Gottes Handeln besteht nicht immer in großen Dingen. Das müssen wir lernen, wenn wir am Boden sind. In 1. Könige Kapitel 19, Vers 11 und 13, da steht, der Herr sagte, komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsenbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein lodernes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und als das Feuer vorüber war, kam ein leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn: Elia, was willst du hier? Elia war gewohnt, die großen Siege davor erlebt zu haben. Der hat gedacht, jetzt im Sturm, da ist doch der Herr, da muss doch immer Action sein, im Erdbeben, im Feuer. Und Gott sagte, bin ich nicht. Er musste Elia erklären: Elia, du glaubst, dass ich nur dann bei dir bin, wenn die großen Siege da sind, wenn die großen Erlebnisse da sind. Weißt du, ich bin oft in dein Leben wie so ein kleiner Windzug. Gott ist manchmal fast nicht wahrnehmbar in den kleinen Dingen unseres Lebens unterwegs. Und da muss Gott uns wieder haben, dass wir ihn erkennen in dem kleinen Windzug. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Elia musste sich auf den Berg stellen. Berge sind in der Bibel immer ein Bild für Gottes Macht. Mit anderen Worten wollte Gott zu Elia sagen, du musst vom Boden deines Elends hinaufgehen zu meiner Kraftquelle. Du musst auf den Berg, wo ich bin. Du musst deine Perspektive ändern, Elia. Wenn du unten am Boden bist und auf dich vertraust und um dich schaust, wirst du nie rauskommen. Steig auf den Berg, komm zu mir. Und da ist der Schlüssel, wieder Kraft zu bekommen. Das war eine wichtige Lektion, die auch Elia lernen musste. Dritte. Manches Versagen hat Folgen. 1. König 19, Vers 16. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und jetzt kommt etwas. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Gott hat ihn vergeben. Gott hat ihn sogar Brot backen lassen. Er hat ihm Wasser zu trinken gegeben. Er hat sich ihm gewaltig offenbart. Er hat ihm Ratschläge gegeben. Er hat ihn hochgehoben. Er hat ihn aus seiner Depression herausgeholt. Und dennoch muss Elia merken, ein anderer wird deinen Platz einnehmen. Wisst ihr, Geschwister, das kann uns manchmal auch so treffen, wenn wir nicht richtig denken. Wir alle sind ersetzbar. Auch ein Elia hatte einen Nachfolger. Und auch ob ihr das nicht glaubt oder nicht, wenn ich auch nicht mehr da sein sollte, dann wird ein anderer hier sein. Gottes Reich geht immer weiter. Jeder ist ersetzbar. Es hängt nicht an einer Person. Und das musste Elia lernen. Er hat so einen Druck gehabt. Ich bin nicht besser als meine Väter. Nö, Elia, das musst du auch kapieren. Du bist genauso ein elender Sünder. Und das müssen wir auch lernen. Wir denken manchmal, wir haben das Zepter in der Hand, du hast gar nichts in der Hand. Du kannst in deiner Familie, in der Gemeinde nichts bewegen, wenn Jesus dir nicht hilft. Und wenn du deinen Dickkopf durchsetzt, ob du Ältester bist, Diakon oder ganz einfacher Christ, dann wirst du immer scheitern. Und das ist das, was wir lernen müssen. Wenn man geistlich und körperlich erschöpft ist, macht man manchmal auch große Fehler. Die hat Elia auch gemacht. Gott hat ihn vergeben, aber er musste ihn auch eine Lektion lernen. Elia, es gibt auch noch andere im Reich Gottes. Du hast gedacht, du bist der Einzige. Das stimmt nicht. Ich habe schon längst Elisa im Blick. Und das entspannt uns auch, ja? Das entspannt uns auch, dass wir nicht die Welt retten müssen, ja? Sondern wir haben einen kleinen Wirkungskreis für eine gewisse Zeit auf Erden und dann holt der Herr uns weg. Und wann er uns wegholt, das weiß er. Wenn du geistig und körperlich erschöpft bist, dann siehst du, wie Gott trotzdem auch den Elia wieder aufgehoben hat. Er hat ihn nicht unter dem Ginsterstrauch elendig sterben lassen. Hätte Gott machen können. Nein, er hat ihm Brot gebacken, er hat ihm Wasser gegeben. Er hat ihm die Kraft gegeben, 40 Tage bis zu diesen Bergen dort zu wandern. Er hat sich ihm nochmal besonders offenbart. Und dann hat er ihm aber auch gesagt, so Elia, Deine Zeit ist abgelaufen. Ja. Gott ist Seelsorge. Gott verschweigt nichts. Gott ist ein Gott, der dir immer die Wahrheit sagen wird. Vielleicht hätten wir gesagt, das kann ich den Eli doch jetzt nicht sagen. Der ist jetzt gerade aus seiner Depression. Das kann ich doch nicht sagen, dass er einen Nachfolger hat. Dann bricht er wieder in Depression. Ja, hätten wir vielleicht menschlich gedacht. Und Gott sagt, nein, das gehört zu meinem Seelsorgeprogramm dazu. Du musst loslassen. Israel gehört mir, Elia, und nicht ihr. Das müssen wir auch lernen. Wenn wir Eltern sind, lernen wir das besonders auch bei den Kindern. Bis zu einem gewissen Alter hast du noch einen Einfluss und irgendwann, wenn sie größer sind, hast du nicht mehr so einen starken Einfluss. Und dann ist mein Trost, dass ich weiß, Jesus, wenn die jetzt aus dem Haus gehen, ich weiß ja nicht, was die für einen Blödsinn machen, aber du bist bei ihnen. Wenn ich nicht mehr meine Hand da haben kann, deine Hand ist da. Das ist das Schöne, was wir wissen dürfen. Das Zweite, was wir lernen in der Seelsorge Gottes. Wenn die Vergangenheit uns einholt, oh, anhand von Jakob. Und hier ist ein Zitat, das ist eines der wichtigsten Zitate, die wir uns auswendig lernen sollten. Lass dein Leben nicht von deiner Vergangenheit bestimmen, sondern von Gottes guten Verheißungen. Wir haben alle eine Vergangenheit, da sind so viele dunkle Stellen, dass wir uns vielleicht manchmal schämen. Vielleicht gibt es in deinem Leben dunkle Stellen, mit denen hast du noch nie mit jemand anders übergeredet. Aber zwei wissen es, nämlich du und dein Gott. Und ich möchte dir das zusagen. Vielleicht hast du etwas in deinem Leben, wo du denkst, kann Gott das mir wirklich völlig vergeben? Dann möchte ich dir sagen, ja. Egal, was du angestellt hast, das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld und Sünde und auch in deinem Leben. Lass dich nicht mehr quälen von deiner Vergangenheit. Deine Vergangenheit darf völlig ausgelöscht werden durch das Blut Jesu. Bei Jakob war es so, dass ihn die Vergangenheit einholte. Der Tag der Entscheidung. Die Vergangenheit ist da, um daraus zu lernen und nicht, um darin zu leben. Das ist ein wichtiger Satz. Wir sollen uns immer bewusst werden, wie schnell es geht, dass wir wegkommen und Blödsinn machen. Aber wir müssen nicht mehr auf diesen alten Faden gehen. Wir dürfen in der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben führen. Der erste Punkt, der Tag der Entscheidung. 1. Mose 31, 3. Da sprach der Herr zu Jakob, geh wieder zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandten. Ich stehe dir bei. Geh wieder zurück. Jakob floh vor Jakob und von seiner Verwandtschaft. Er dachte auch, das ist vorbei, da komme ich nicht mehr hin. Meine Eltern sind vielleicht dann auch nicht mehr da. Ich habe da keine Zukunft mehr. Mit Gottes Hilfe können wir zurück in die Vergangenheit gehen. Wir müssen nicht vor unserer Vergangenheit weglaufen. Wir können uns der Vergangenheit stellen. Warum? Weil Jesus bei uns ist. Und so musste Jakob es lernen, zurückzugehen. An dem Ort, wo ihm alles bewusst wurde. Oh, hier habe ich meinen Bruder so fürchterlich angelogen. Ich habe meinen Vater angelogen. Kennt ihr solche Orte in Gedanken? Wenn es so Situationen gibt, wenn ihr zurückblickt in euer Leben, wo ihr denkt, ach lieber Herr, diesen Moment, den streich doch bitte. Ja? Und Gott sagt, vielleicht muss ich mit dir erstmal zurückgehen, dass du das nochmal begegnen musst. Wenn Gott uns stellt. In 1. Mose 32, 25 bis 29, da steht, dann blieb er, Jakob, allein zurück. Es war kurz vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass er es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Und dann fragte er ihn, wie heißt du? Fragte er den Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Sieh mal, in dieser Begegnung begegnete Gott Jakob, bevor er sein Leben bereinigen konnte mit Esau. Und merk dir eins, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du deine Vergangenheit bereinigen willst, brauchst du erstmal eine ganz intensive Begegnung mit deinem Gott. Und dann ist etwas wichtig. Er musste den Mann seinen Namen nennen. Und er hieß Jakob, er hieß Betrüger. Und er hat seinen Bruder und seinen Vater betrogen. Und merk dir eins, der Schlüssel zum Segen, dass deine Vergangenheit aufgeräumt wird, ist, du musst ehrlich zu deinen Sünden stehen. Jakob hat nicht gesagt, ach, mein Name ist Elia oder Daniel, der Vielgeliebte. Nein, er hat gesagt, ich bin ein Betrüger. Und Gottes Antwort darauf war, du wirst nicht mehr der Betrüger sein. Du wirst jetzt Israel heißen. Du wirst Israel heißen, ja? Du wirst Israel heißen. Und Israel heißt so viel wie der Kämpfer Gottes. Ja, Gott macht aus einem Lügner einen Kämpfer Gottes. Deswegen brauchst du keine Angst haben vor deiner Vergangenheit. Du musst nur dazu stehen. Du musst sagen, Herr, so sah mein Leben aus. Und du musst deine Vergangenheit nicht verschönern und die Schuld auf andere Leute legen. Es war alles mein Vater seine Schuld, meine Mamas Schuld, mein Cousin seine Schuld, meine Schwester Schuld. Nein, du warst schuld. Denn jeder Mensch kann sich entscheiden, kann sagen, ich mache es oder ich mache es nicht. Und du hast es gemacht. Und die Gründe dazu ist völlig unwichtig vor Gott. Hör auf, dich zu rechtfertigen, dann kann Gott dich rechtfertigen. Hör auf, dich zu rechtfertigen, dann kann Gott dich rechtfertigen. Und sagt, Herr, hier bin ich. Ich will aufhören, mein Leben zu verschönern. So sieht es aus. Wisst ihr, was ich glaube? Du kannst erst dann in der Gegenwart und der Zukunft richtig leben, wenn deine Vergangenheit bereinigt ist. Viele Christen laufen mit einer dicken, fetten Kette ums Leben. Und diese dicke, fette Kette ist ihre Vergangenheit. Was war der Spruch am Anfang? Lass dein Leben nicht von deiner Vergangenheit bestimmen, sondern von Gottes guten Verheißungen. Gott macht nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, er begegnet Jakob. Und zwar hart. Er kriegt sogar einen Schlag auf seine Hüfte. Warum? In der Bibel ist die Hüfte, das Hüftgelenk, der Sitz der Kraft. Jakob musste seine eigene Kraft verlieren, damit endlich Gottes Kraft in seinem Leben wirken konnte. Es ist oft so, dass Gott erst dich zerschlagen muss, dass du nichts mehr von dir erwartest. Und dann kann er alles in dein Leben hineinlegen. Nur in einem zerbrochenen Herzen kann sich der Himmel senken. Nimm das mit. Und das Letzte, Gott hilft uns, wenn wir uns von ihm zerbrechen lassen. 1. Mose 33, 4. Nachdem die Seelsorge Gottes im Leben der Vergangenheit bereinigt war, da passiert etwas Schönes. Die beiden Brüder begegnen sich. Menschlich gesehen müsste man jetzt denken, der Esau bringt ihn um. Und was passiert? Esau rannte ihm entgegen. Merk dir mal eins. Wenn du vor Gott ehrlich deine Sünden hinlegst und um Buße tust, bittest und dein Leben bereinigst, dann wird Gott dafür sorgen, dass deine Feinde auf dich zugehen. Das macht Gott. Esau rannte ihn entgegen. Rannte. Der konnte es gar nicht erwarten, seinen Bruder um den Hals zu fallen. Fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und dann steht es, beide weinten. Beide weinten. Ich hätte verstanden, wenn Jakob weint vor lauter Freude. Aber Esau hat auch geweint. Wisst ihr, was passiert? Wenn du dein Herz vor Gott zerbrechen lässt und dein Herz wieder fleischern wird voller Liebe, dann brennt dein Herz das Herz deines Feindes mit an. Deswegen macht Gott das in dein Leben. Wenn die Vergangenheit uns einholt, Gott ist größer. Und der letzte seelsorgerliche Teil. Wenn Trauer unseren Blick zu Gott verdunkelt, Maria und Martha, Lazarus Schwestern. Trauer ist das Heimweh unseres Herzens nach den Menschen, den wir liebten. Das heißt, wenn du trauerst, brauchst du dich nicht zu schämen. Es zeigt nur, dass du einen unglaublichen Verlust erlitten hast. Und Geschwister, wir müssen uns nichts vormachen. Egal welchen Menschen du verloren hast, dein Vater, deine Mutter, dein Bruder, deine Schwester, diesen Menschen gab es nur einmal auf dieser Erde und es wird ihn nie wieder geben. Und kein Mensch auf dieser Erde kann diese Lücke schließen. Und das ist das, was uns so kaputt macht. Das ist das, wonach wir uns sehen. Kennt ihr das? Man hat eine große Familie und ein geliebter Mensch ist fort. Und die ganzen Menschen können dir nicht diese Leere erfüllen. Es geht nicht. Du könntest die ganze Welt, die könnten alle vor dir sein und du suchst diesen einen Menschen. So ist unser Leben. Zitat: Der Leidende wächst an Selbst, Gott und Menschenerkenntnis. In der Trauer, im Leid, da offenbart sich Gott uns selbst. Und wir sehen selbst, wo wir stehen. Gott mutet uns das zu und wir kriegen neue Selbsterkenntnis. Wir erfahren Gott auch anders. Vielleicht erfährst du in deiner Trauer beide Seiten. Du lernst Gott einmal kennen, dass er auch sehr hart sein kann. Dass du manchmal denkst, Herr, aber jetzt ist doch auch mal gut. Und vielleicht müssen wir es auch lernen, dass wir Gott eben halt nicht im Griff hatten, wie wir dachten. Gott kann manchmal so merkwürdig handeln. Und dennoch liebt er uns. Und das zu lernen, einen Gott zu haben, den wir nicht irgendwo berechnen können, der manchmal wirklich so unberechenbar in unserem Leben eingreift, wo wir denken, Herr, das hätte ich jetzt von dir nicht erwartet, dass du das in meinem Leben so zulässt. Und Gott sagt, ja, ich lasse es so, aber ich bin trotzdem da. Ich habe heute Morgen etwas Schönes gehört von jemandem. Gott bewahrt uns nicht vor dem Feuerofen, aber er bewahrt uns in dem Feuerofen. Das war eine Predigt von meinem Cousin Rally. Der hat Daniel 3 ausgelegt. Der Satz, der hat mich so umgehauen. Gott bewahrt uns nicht vor dem Schmelzofen, aber er bewahrt uns in dem Schmelzofen. Wenn Gott manchmal merkwürdig handelt, ja, kennt ihr das? Das haben die auch erlebt, wie Maria und Martha. Johannes 11, die Verse 6, 21 und 22, da steht, als er nun wusste, dieser Jesus, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, werd er dir geben. Er war ein Freund von Lazarus und er hört, er ist krank. Und was würdest du jetzt erwarten, wenn ich jetzt im Krankenhaus bin und Milano ist mein Freund, dann erwarte ich doch, dass er kommt, oder? Nicht übermorgen, dass er gleich kommt zu mir. Ja? Und er kommt denselben Tag nicht. Er kommt den nächsten Tag nicht. Er kommt den übernächsten Tag, er ist irgendwann ganz spät. Die erste Reaktion wäre, du bist gar nicht mein Freund, oder? Manchmal verhält sich Jesus so, wo sie sagen, ich denke, du bist unser Freund. Ich denke, du bist unser Freund. Ich denke, wir beten und wir rufen. Wir rufen ja nicht zum Teufel oder wir rufen doch nicht irgendwas an. Wir rufen zu dir. Wir brauchen dich, Herr. Du kommst einfach nicht. Kennt ihr das? Diese Momente, wo du zerbrichst auch an Jesus. Wo du denkst, das kann doch nicht sein. Herr, hallo, hörst du uns? Was ist denn hier los? Ich denke, du bist bei uns alle Tage. Ich spüre davon nichts. Wo bist du denn? Und Jesus sagt, ich komme doch nicht. Hast du uns nicht lieb? Genauso haben die Schwestern auch gedacht. Aber wisst ihr, lest mal Johannes 11 ganz durch heute Abend. Bevor Jesus am Grab vom Lazarus betet, da sagt der Herr, du hast mich erhört. Das ist der Schlüssel, Geschwister. In den 2 Tagen hat Jesus für Lazarus gebetet. Und er hat gebetet, dass er aufersteht von den Toten. Weil er, als er vor dem Grab war, sagte, Herr, du hast mein Gebet erhört. Ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Das heißt, Jesus war nicht tatenlos. Er war zwar nicht anwesend, aber er war im Gebet schon dabei und hat alles vorbereitet. Und wenn du spürst, er ist jetzt nicht in mein Leben, kann sein, aber er betet für dich. Er bereitet jetzt schon alles vor und er wird kommen. Er kommt, manchmal ein bisschen später, als wir denken, aber er wird kommen. Er greift ein. Sieh mal, das kennen wir doch alle, wenn du hier gewesen wärst. Ist es nicht manchmal so, Herr, du hättest doch noch helfen können, mein Bruder, meine Mama, mein Onkel, mein Vater, du hättest doch das Ding umdrehen können. Wisst ihr, was das Schöne ist, dass Jesus da nicht irgendwie sagt, jetzt bleib mal ruhig, Martha oder Maria. Er hat sich das alles angehört. Du darfst ihm alles sagen. Du darfst Jesus alles sagen. Deine Enttäuschung, deine Not, deine Trauer. Du kannst ihm auch ehrlich sagen, ja Herr, wenn du hier gewesen wärst, das bedeutet ja, er war gar nicht da. Und Jesus sagt ja auch nicht, das stimmt nicht, was du sagst. Er war nicht da. Jesus hält das aus. Und das Zweite, wir dürfen trauern. Prediger 3, Vers 4, Weinen hat seine Zeit, wie auch das Lachen. Und in Johannes 11, 35, Jesus vor dem Grab bei Lazarus, er weint da. Im Griechischen steht dort ein Wort, was ein Wein bedeutet, so ungefähr, dass das Herz sich umdrehte. Das ist eine ganz starke Form von Trauer. Das war nicht mal so kurz eine Träne verdrücken. Nein, das war eine ganz tiefe emotionale Trauer. Wörtlich müsste da eigentlich stehen, er war bis in sein Mark und Bein getroffen und zitterte innerlich. So könnte man das auch übersetzen. Das ist eine ganz tiefe Form der Trauer. Deswegen, liebe Schwester, lieber Bruder, du bist nicht allein. Auch wenn du manchmal dich so fühlst. In der Trauer fühlen wir uns manchmal genauso. Kennt ihr das? Dass du manchmal das Gefühl hast, du sitzt in einem dunklen Ort, du schaust auf einen See, nichts ist da außer Dunkelheit. Irgendwo leuchtet da Licht, aber um dich und unter dich und über dich und alles ist finster. Das ist Trauer. Und das gehört dem Leben dazu. Wer nie im Dunkeln war, schätzt nie das Licht. Manchmal mutet uns Gott solche dunklen Täler zu, weil er uns neu zeigen will, dass es nicht selbstverständlich ist, wenn das Licht scheint. Wir haben uns manchmal an so vielen Dingen gewöhnt, die wir selbstverständlich nehmen. Und Gott sagt, es ist nicht selbstverständlich. Und wenn man dann so richtig am Boden ist und so völlig kaputt, dann wird einem das auch wieder bewusst. Und später, wenn man dann rauskommt aus diesem Trauertal, dann ist man ein anderer Mensch. Man ist vielleicht auch ein Stück weit ernster geworden über das Leben. Das mag sein. Ist vielleicht auch gut, dass wir nicht alles so leichtfertig im Leben nehmen. Wisst ihr? Dass wir auch mal innehalten und einfach sagen, so ist das Leben auch. Und Bruder, Schwester, ich möchte dir sagen, wenn du momentan in so einer Trauerphase bist und du denkst, das hat, was soll das eigentlich alles? Das hat doch alles, das ist doch so sinnlos. Nein, ist es nicht. Wenn du deine Lektion in deiner Trauer lernst, wenn du deine Erfahrung machst mit Jesus, und jetzt hör gut zu, was ich dir sage, dann wird irgendwann demnächst ein Mensch in dein Leben auftauchen, den du abholen kannst, der in einer Grube liegt, in der du davor lagst. Und glaubt es mir, Menschen, die in einer Grube liegen, die wissen ganz genau, ob jemand auch schon in dieser Grube lag. Und deswegen mutet dir Gott das zu. Du bist jetzt in einer Grube, das mag sein. Du wirst da rauskommen. Und dann wird Gott dir einen Menschen in den Weg stellen, der wird genau in dieser Grube sein. Das ist das, was Paulus sagt im Korintherbrief. Wir trösten euch mit dem Trost, den Gott uns gegeben hat. Und was sagt er da? Wir waren am Leben verzweifelt, wir waren am Ende. Und dann sind die da rausgekommen und dann sind Menschen zu Paulus gekommen und Paulus sagt, jetzt sage ich dir das, was ich mit Jesus erlebt habe. Ich kenne das, ich habe geheult, ich habe nichts gesehen, ich wollte aufgeben, ich habe gedacht, jetzt ist alles vorbei. Aber alles vorbei, das bestimmt der Herr. Und der letzte Punkt, Gottes Wort ist der Schlüssel in der Trauer. In Johannes 11, 25, 26 und 40 steht, da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Bruder, Schwester, ich wünsche dir von Herzen, dass du das im Glauben in Anspruch nimmst, auch wenn ich nichts fühle und spüre von deiner Macht. Herr Jesus, ich bleibe bei dir. Das ist der höchste Grad des Glaubens. Zu glauben, ohne zu sehen. Das ist die höchste Stufe. Und vielleicht hast du manches Mal gebetet, Herr Jesus, ich möchte richtig tiefgläubig sein, ich möchte dazukommen und ja, ich möchte ein richtig gläubiges Leben führen. Und der Herr sagt, okay, dann muss ich dich in Situationen führen, die ganz dunkel sind und da musst du jetzt mir vertrauen. Das ist das Schwierigste, wenn man nichts sieht und nichts spürt und das Gefühl hat, Gott, alle sind gegen mich, und dann bei ihm bleiben. Und da möge der Herr dich und mich ja, die Gnade schenken, die wir brauchen, um dann auch trotzdem bei ihm zu bleiben. In Gottes Seelsorge Teil 1. So Gott will beim nächsten Mal Teil 2. Amen.